Einen Augenblick bitte. Das hat kürzlich die Dame gesagt, als ich beim Bäcker war und als ich da an den Bäckerstand hingestanden bin und da ein bisschen meinen Blick habe schweifen lassen über die vielen schönen Brote, die es da gab, hat sie gesagt, einen Augenblick bitte. Und dann war sie aber sofort wieder da und ich wusste noch gar nicht, was ich jetzt bestellen soll oder was ich jetzt kaufen will. Dann habe ich gesagt, ja, einen Augenblick bitte. Das ging mir zu schnell, dieser Augenblick, den sie mir da gegeben hat. Ja, so war's. Ich brauche da manchmal ein bisschen, wenn es da so eine schöne Auswahl gibt. Einen Augenblick bitte hat dann kürzlich auch noch mal jemand bei mir gesagt, als ich am Telefon war. Und dann bin ich da gesessen und habe gewartet. Und habe gewartet und es hat gedauert und es hat länger gedauert. Ewig war dieser Augenblick. Und habe ich mir überlegt, ja, jetzt war einmal der Augenblick ganz kurz und das andere Mal war der Augenblick ganz lang. Wie lang ist eigentlich so ein Augenblick? Was würden Sie sagen? Wie lang ist eigentlich ein Augenblick so? Schwierig, gell? Kann man gar nicht so richtig sagen. Da gibt es jetzt keine so klare Definition. Man kann es zum Glück googeln, wie lang so ein Augenblick ist. Habe ich mal gemacht diese Woche und ein interessantes Ergebnis, das man da findet, ist ein Ausschnitt aus der Sendung mit der Maus. Die haben sich nämlich da mal Gedanken dazu gemacht, wie lang ist eigentlich so ein Augenblick. Könnt ihr nachgucken, geht 5 Minuten bloß, aber ist hochinteressant, wie lang so ein Augenblick ist. Und dann haben sie überlegt, ja, wahrscheinlich könnte doch so ein Augenblick sein, die Zeit zwischen zwei Wimpernschlägen, also die Zeit, wo das Auge halt offen ist, bevor man dann das Auge wieder zumacht. Das wäre dann so irgendwas zwischen 2,7 und 3 Sekunden ungefähr, sagt man so, alle 3 Sekunden ungefähr kommt so ein Wimpernschlag und der Augenblick wäre dann das dazwischen. Also 3 Sekunden, vielleicht. Man könnte aber auch sagen, naja, während dieser Zeit, wo mein Auge jetzt offen ist, blicke ich ja vielleicht in verschiedene Richtungen und mache verschiedene Bilder. Also vielleicht sind es mehrere Augenblicke in dieser Zeit, in diesen 3 Sekunden. Man sagt ungefähr 1,4, eine Viertelsekunde braucht ein Auge, wenn es irgendwo hinblickt, bis es dann das erfasst, was da ist. Dann wäre der Augenblick ja nur 1,4 Sekunden. Nee, nicht 1,4, eine Viertelsekunde. Also kürzer jedenfalls. Tja, witzig ist, dass unter dem Video steht ein Kommentar von einem, der schreibt, bei meiner Freundin dauert ein Augenblick auch mal einen halben Tag. Scheinbar, je nachdem, was man so erwartet oder was man so erwartet, kann ein Augenblick manchmal ganz schön lang sein. Zum Glück sind wir in Deutschland, da wird sowas ja dann manchmal auch ordentlich geregelt. Es gab das Oberlandesgericht Hamm, das musste sich mal damit befassen, über ein Augenblicksvergehen. Ein Augenblicksversagen hat man da behandelt. Da ging es um einen, der zu schnell gefahren ist und der hat dann Recht bekommen, dass man irgendwie das nur ein Augenblick war, wo er weggeschaut hat und das war wohl kurz genug. Dann hat das Oberlandesgericht Hamm mal das ausgerechnet und hat gesagt, naja, er hätte 50 fahren müssen und 80 Meter lang war das Schild zu sehen und in der Zeit, wo zwischen dem 50, wo es 50 losgeht und bis zu dem Schild und wo der Blitzer dann war, diese 80 Meter, das sind umgerechnet dann 5,76 Sekunden, die man braucht. Das ist zu lang für einen Augenblick, hat das Oberlandesgericht beschlossen. Also zumindest ist ein Augenblick in Deutschland kürzer als 5,76 Sekunden. Das ist mal safe. Das können wir ganz sicher sagen. Aber so ganz genau sagen können wir es halt nicht, wie lange so ein Augenblick geht. Das hängt dann auch ein bisschen davon ab, um was es geht. Was auf jeden Fall richtig ist oder was wir sagen können, ist, wenn jemand sagt, einen Augenblick bitte, dann meint er natürlich keine genaue Zeitangabe, sondern nur kurz. So könnte man auch sagen. Ein Augenblick ist eigentlich was Kurzes. Das sagt man mit, es dauert nicht lang. Es geht in unserem Predigtext auch um den Augenblick. Der kommt da gleich zweimal vor. Und da geht es auch um was Kurzes, was nicht lang ist, im Verhältnis zu etwas Langem, was danach kommt. Das braucht man ein bisschen, diese Systematik, dass wir verstehen, was dieser Predigtext uns sagen will. Ich lese mal euch das vor. In den ersten beiden Sätzen werdet ihr das gleich finden. In Jesaja 54 sind wir heute, Verse 7 bis 10. Den meisten wird ein Teil daraus wahrscheinlich bekannt vorkommen. Das beginnt so. Gott spricht, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick meines Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Einen kleinen Augenblick, sagt Gott, hat er sein Volk verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit wird er es wieder sammeln. Der Augenblick des Verlassens ist klein. Das, was Gott dann tut, um sein Volk zu sammeln, das ist groß. Das ist das Verhältnis in diesem ersten Satz. Im Fall vom Volk Israel war dieser Augenblick, wo sie von Gott verlassen waren, naja, die Exilzeit, wo sie weg waren aus Israel, waren 70 Jahre. Ist ein ganz schön langer Augenblick, wenn man das als diesen Augenblick sieht. Da hat er sich ganz schön gedehnt, dieser Augenblick, ein bisschen so wie bei mir am Telefon. Wobei, man könnte ja sagen, wenn es da ums Verlassen geht, dann kann man nicht unbedingt die ganzen 70 Jahre in den Blick nehmen, denn das Volk war im Exil ja nicht von Gott verlassen. Auch da war Gott ja da, war ihnen nahe. Wo er sie verlassen hat, war vielleicht der kleine Augenblick am Anfang, dass es so weit kommen konnte, dass er das Volk Israel nicht mehr beschützt hat vor den Feinden, dass er den Feinden drumherum die Macht gegeben hat, dass sie das einnehmen konnten. Das war vielleicht der kurze Augenblick. Und trotzdem kommt ihnen das groß vor und bedeutend, weil das für sie eine Katastrophe war, dass Israel untergegangen ist oder dass die Babyloner darüber die Herrschaft übernommen haben. Gott sagt, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln. Das überhört man da fast ein bisschen, wenn man nur das sieht, was schwer ist. Und im nächsten Satz kommt genau das Gleiche nochmal vor. Im Augenblick des Zorns, was war ein kleiner Augenblick des Zorns, da habe ich mich ein wenig vor dir verborgen. Aber meine Gnade, die wird ewig sein. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen, was diese zwei Sätze verbindet. Es geht immer um den kleinen Augenblick, den kurzen Moment und danach das Große, was kommt. Die Verheißung, die Gott spricht, das, was er macht. Gott ist der verborgene Gott. Ja, manchmal ist er so. Martin Luther hat schon gesagt, Gott ist auch ein verborgener Gott. Eine Seite Gottes ist das, dass er verborgen ist. Und vielleicht erlebst du Gott manchmal auch so, dass du sagst, naja, ich erlebe ihn gerade eher, wie er sich vor mir verbirgt. Aber genau dazu sagt unser Predigtext heute, das ist ein kleiner Moment, ein kurzer Augenblick, in dem er sich verbirgt. Und sogar, da steht sogar, in dem er sich in seinem Zorn verbirgt. Im Augenblick seines Zorns. Ja, Gott ist zornig. Das ist ja manchmal schwer, wenn man so ein Bild von Gott hat, das mit Zorn nicht unbedingt zusammenpasst. Da fragen manche auch, warum muss das denn sein? Kann Gott überhaupt zornig sein? Und ich würde sagen, ja, es ist wichtig, dass er zornig ist. Er ist nicht zornig auf uns als Menschen, sondern er ist zornig auf das, was zwischen ihm und uns steht. Er ist zornig auf die Schuld und zum Glück ist er zornig. Aus Liebe zu uns ist er zornig auf das, was da sich zwischen ihn und uns hineindringt. Aber dieser Augenblick des Zorns, der konzentriert sich auf einen Moment, auf einen kurzen Augenblick. Nämlich auf das Kreuz. Dort kommt es zusammen, darauf kulminiert oder verdichtet sich der Zorn Gottes und nur darauf, auf diesen Augenblick am Kreuz. Wir haben gerade gesungen, dafür steht das Kreuz und das ist ja die Frage, die uns so ein bisschen durch die Passionszeit begleitet. Wofür steht das Kreuz? Es steht auch für diesen kurzen Moment der Gottverlassenheit, in dem Jesus das betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo Gott es zulässt, dass die Menschen in ihrer ganzen Grausamkeit Macht über Jesus bekommen und dass der Tod ihn packen darf. Für diesen kurzen Moment steht das Kreuz. Das sehen wir, wenn wir aufs Kreuz blicken. Und das Kreuz steht auch für den kurzen Augenblick seines Zorns, wo sich das wie in einem, mit einem Laserstrahl quasi verbündelt, das wie man mit Laserstrahlen Licht bündeln kann, so verdichtet sich der Zorn Gottes auf diesen einen Punkt, auf den Augenblick des Zorns, den Jesus trägt am Kreuz. Das kann man da sehen. Aber ich denke, wenn wir im Kreuz nur dieses sehen würden, diesen kurzen Augenblick, dann würden wir das Entscheidende übersehen. Wenn das Kreuz nur die Gottverlassenheit und die Verborgenheit zeigt, dann haben wir das, was danach Großes kommt, noch nicht entdeckt. Und das ist so wichtig jetzt von unserem Predigtext aus. Wenn wir aufs Kreuz sehen, dann sehen wir einen kurzen Moment der Gottverlassenheit. Wir sehen einen kurzen Moment der Verborgenheit Gottes. Aber wir sehen darin noch viel mehr. Nämlich wir sehen darin auch das, was da beschrieben ist, die große Barmherzigkeit Gottes. Die sehen wir auch im Kreuz. Und die ist so groß, dass man sie kaum fassen kann. und wir sehen die ewige Gnade, die uns darin geschenkt ist. Auch das sehen wir im Kreuz. Auch das sollten wir sehen, wenn wir aufs Kreuz blicken, finde ich. Und das dürfen wir auch schon in der Passionszeit sehen. Wir sehen die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit nicht erst am Ostermorgen, wo das alles überwunden ist, sondern auch schon in dem, dass Jesus bis ans Kreuz geht und es trägt, ist Gnade Gottes und ein Zeichen seiner großen Barmherzigkeit. Das ist das Entscheidende und ich wünsche uns, dass wir das nicht übersehen, vor lauter Fokussieren auf Gottverlassenheit oder Verborgenheit. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was Gott uns durch Jesaja heute zuruft und was wir auch an diesem Passionssonntag beim Blick aufs Kreuz hören dürfen. Und weil dem Jesaja das so wichtig war, dass man eben nicht nur das Kurze, den kurzen Augenblick sieht, sondern vor allem das Große, was danach kommt, deshalb legt er in diesem Text ja noch zwei Beispiele nach, die das Große dann betonen, die es noch ein bisschen ausschmücken. Da kommt zum einen das Zeichen von Noah. Wir haben es vorher in der Schriftlesung ja auch schon ein bisschen gehört und hier taucht es wieder auf, wo Gott sagt, ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und nicht mehr schelten will. Ist schon ein bisschen kurios, dass der Jesaja hier von der Zeit Noahs spricht. Wir denken da natürlich an die Sintflut, aber es geht eigentlich gar nicht so richtig um die Sintflut, sondern es geht mehr um das, was Gott danach tut. Um seine Verheißung, dass es nicht nochmal passieren soll. Vielleicht ist es in unserer Vorstellung von Noah-Geschichte ein bisschen kurios, dass wir das so denken, die Sintflut war das Kleine. Das war der Augenblick. Das, was Großes kommt in der Noah-Geschichte, ist die Verheißung Gottes, die er mitgibt für alle Zeiten, dass er sagt, nie mehr will ich so über die Menschen zürnen, nie mehr sollen die Menschen ausgerottet werden. Nie mehr soll das passieren. Das ist das Große in der Noah-Geschichte und manchmal übersehen wir das, weil wir halt die Sintflut lesen. Und natürlich stimmt es ja auch. Es geht ja in der Geschichte von Noah auch um die Flut. Ich will das ja gar nicht kleinreden, das Ganze, was damit verbunden ist. Ich möchte es auch nicht lächerlich machen und auch nicht elend kleinreden, das Menschen erleben, für die vielleicht Dinge in ihrem Leben so ähnlich sind wie die Sintflut, wo einfach Dinge schwer sind. Ist ein bisschen so, wie wenn es einen Teenager gibt, für den die erste Beziehung so zerbricht. Da kann man natürlich sagen, naja, ist nur ein kurzer Augenblick, es kommt dann noch anderes und es kommt Größeres vielleicht oder Besseres oder so, aber für denjenigen ist es in dem Moment halt schlimm und ein Weltuntergang. Und dann ist es auch so. Das gibt's nicht irgendwie schön zu reden. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir das Verhältnis sehen. Das ist nur ein Augenblick. Das Große ist eine Verheißung und die ist wichtig, dass wir die nicht übersehen, weil uns der Augenblick so sehr beschäftigt. Gott weist uns hin, oder Jesaja weist uns mit dem Beispiel aus der Noah-Geschichte dahin, dass in dieser Geschichte noch mehr steckt als nur das Verderben, als nur der Untergang, als die Sintflut, sondern da steckt vor allem die große Verheißung Gottes her drin. Die gilt seither, die gilt damals zu den Zeiten, in denen die Jesaja spricht, die gilt aber auch bis zu uns heute. Es ist so eine wertvolle Verheißung, dass Gott es gesagt hat, nie mehr soll das passieren. Das ist groß. Das brauchen die Leute, die damals nur die Trümmer vom Tempel in Jerusalem sehen und in Babylon im Exil sitzen, für die diese Katastrophe so unfassbar schlimm ist, dass man nichts anderes mehr sehen kann, auch nicht weiter sehen kann. Die brauchen den Blick auf die Verheißung Gottes. Wer bloß die Flut sieht, der braucht den Blick auf den Regenbogen. So sagt Jesaja im Grunde den weinenden Israeliten in Babylon. Es gibt auch für eure Situation sowas, wie es damals in der Noah-Geschichte der Regenbogen war. Was sehen wir denn im Regenbogen? Wenn wir den Bogen anschauen, jetzt mal ganz ohne gesellschaftspolitische Vereinnahmung vom Regenbogen, sondern so, wie wir ihn sehen an Regentagen, wie er über der Welt steht. Wir sehen im Zeichen des Regenbogens die Erinnerung an Gottes Verheißung, an Gottes Versprechen. Vielleicht erinnert uns der Regenbogen ein bisschen auch an die Sintflut. Und das stimmt ja, hat mit dieser Geschichte zu tun. Aber im Wesentlichen ist der Regenbogen ein Zeichen für Gottes Versprechen, dass er das nicht mehr tun wird, dass er die Menschen verschont, auf ewig verschont. Das ist das Zeichen des Regenbogens. Und so ruft der Jesaja den Israeliten damals zu, nehmt euch sowas zum Zeichen. Wenn ihr euch von Gott verlassen fühlt oder wenn er euch verborgen bleibt, dann gibt es für euch sowas wie den Regenbogen, dann gibt es für euch seine Verheißung, nämlich seine große Barmherzigkeit und seine ewige Gnade. Das gilt euch, so wie es von damals her, von der Noah-Geschichte her gilt es euch. Und so ist für uns heute auch. Es ist ein wichtiger Rückblick, ein Blick in die Vergangenheit, in die Noah-Geschichte, weil der für uns in die Gegenwart hineinwirkt, weil Gottes Verheißung so groß ist, dass sie bis heute für uns gilt. Und ich finde, da haben der Regenbogen und das Kreuz was gemeinsam. Deshalb habe ich euch ein Bild hierhin gezeigt, wo Regenbogen und Kreuz beides drauf ist. Regenbogen und Kreuz sind beides Zeichen für die Gnade und für die Barmherzigkeit Gottes, die so viel größer sind als Verlassenheit und Verborgenheit vorher. Der Regenbogen erinnert, dass es nach der Flut weitergegangen ist, und zwar mit dem Versprechen Gottes für alle Zeiten für die Welt. Und genauso erinnert das Kreuz, dass es nach dem Augenblick des Zorns und nach dem Augenblick des Verbergens Gottes weitergeht mit seiner ewigen Gnade. Dafür steht das Kreuz. Und das dürfen wir sehen. Ich denke, ich habe es so deutlich betont, dass euch die Systematik klar ist, gell? Augenblick klein, große Verheißung danach. Ich bin vielleicht ein bisschen penetrant, aber das ist wichtig, weil dieser Text uns das so mitgibt. Und deshalb nimmt er ja dieses Beispiel vom Noah, der Jesaja, weil er sagt, da haben wir in der Vergangenheit ein Beispiel, wo man das sehen kann. Ja? Kleiner Augenblick und große Verheißung. Und das muss man im richtigen Verhältnis sehen. Und dann legt er noch eins nach, nämlich nicht nur den Blick in die Vergangenheit, sondern es gibt auch noch ein Bild für die Zukunft, nämlich das von den Bergen und von den Hügeln. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, sagt Jesaja. Und das ist ein bisschen was, was wir bei unserem Blick in die Zukunft auch nachvollziehen können. Wir sind in einer Zeit, wo man in die Zukunft mit sehr, sehr vielen Sorgen blickt, wo man Angst hat vor dem, was kommt, wo Unheilsszenarien eigentlich unseren Blick in die Zukunft bestimmen. Da gibt es manches, was bricht, manches, was hinfällt, was eigentlich stabil geschehen hat. Das erkennt man vielleicht auch im ganz persönlichen Leben. Da gibt's halt Dinge, die brechen. Marmor, Stein und Eisen bricht, ja. Und manchmal dann halt auch manche Liebe oder manche Beziehung bricht. Oder da fallen Gewissheiten dann auch mal hin, so wie Hügel. Dinge, die eigentlich Verlässlichkeit gegeben haben, so wie Berge, auf die man gebaut hat. Und auf einmal im Wandel der Zeiten bricht das alles weg. Das erleben wir jetzt schon ein bisschen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann haben wir die Sorge, dass das so weitergeht oder noch schlimmer wird. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass Berge und Hügel brechen, das, was wir gerade erleben und auch das, was uns Angst macht, das ist der kurze Augenblick. Auch wenn es für uns gerade so groß wirkt und so bedrohlich ist und auch wenn es alles gerade einnimmt, das ist der kurze Augenblick. Und vielleicht müsste in Zeiten, wo jeden Tag in den Nachrichten uns solche Dinge präsentiert werden, müssen von den Kanzeln eigentlich diese Worte von Jesaja noch größer dagegen verbreitet werden. Ja, der kurze Augenblick, den können wir sehen, jeden Tag in Nachrichten. Aber das Große, was danach kommt, das müssen wir hören. Das sollen wir von den Kanzeln auch hören, dass Gott eben was Großes schenkt, was weitergeht. Die Gnade, die ewig ist, den Bund des Friedens, der nicht hinfällt. Das ist das Große, das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. So sagt es ja hier, meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer, egal was kommt. Und auch wenn schwere Dinge kommen, trotzdem gilt es darüber hinweg, die Gnade weicht nicht und der Friedensbund fällt nicht hin. Das heißt was, liebe Gemeinde, und das ist wichtig für uns, dass wir das so sehen, denn das lenkt uns den Blick auf den Zuspruch, der größer ist als alles, was so schwierig ist. Und auch das hat mit dem Blick aufs Kreuz zu tun. Denn das Kreuz ist für uns auch für den Blick in die Zukunft ganz wichtig. Da sehen wir, dass Gottes Gnade ewig reicht, sogar über den Tod hinaus, übers Sterben hinaus. Ist ganz interessant, gerade nach dem ersten Gottesdienst hat jemand zu mir gesagt, ja, dann geht man auch anders aufs Sterben zu, wenn man diesen Blick hat. Wenn man weiß, das ist der kurze Augenblick, aber danach kommt was Großes, da kommt die Ewigkeit und da ist die Gnade für mich genauso da und der Bund des Friedens für mich immer noch nicht hingefallen. Genau diesen Blick, den dürfen wir mitnehmen aus diesem Sonntag. Da, wo du auch persönlich meinst, Gott hat sich vielleicht von dir abgewandt und das erlebt man ja immer mal wieder so im Leben, da hört es, seine Gnade wird nicht von dir weichen. Und da, wo man so wenig Friedliches erlebt, ob das im Persönlichen ist oder in der Welt, wo manche wieder meinen, über Kriege die Verhältnisse im Miteinander dieser Welt regeln zu müssen, auch wenn das großes Leid mit sich bringt, der Friede Gottes ist einer, der weiter hält, der alles übertrifft, der größer ist als alle unsere Vernunft, als alles unser Denken. Der Friede ist der Friede, den Christus schenkt, ist auf ewig garantiert. Das ist groß. Und das sollte nicht zu klein werden angesichts dessen, was uns so beschäftigt. Ja, manchmal ist es eher andersrum. Wenn man den Frieden Gottes und seine Beständigkeit so sehen kann, dann werden die anderen Dinge, die bedrohlichen Dinge, die schweren Dinge, daneben im Verhältnis kleiner. Sie werden nicht unbedeutend. Es geht auch nicht einfach weg. Aber sie werden nicht mehr so groß in unserer Wahrnehmung. Und das ist wichtig. Das ist die Regenbogenbotschaft des Kreuzes. Auch durch den Tod hindurch gilt die Gnade. Und deshalb darf man auch sich freuen in der Passionszeit. Heute heißt der Sonntag Letare, das heißt freut euch. Und eigentlich denkt man sich in der Passionszeit, was soll denn dieser Freudensonntag in der Passionszeit? Das ist doch was, wo man sich übers Leid Gedanken macht. Aber ich würde sagen, nein, wenn wir drüber hinwegsehen, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dass der Bund Gottes auch, den wir am Kreuz sehen, durch den Tod hinausreicht, dann darf man sich freuen. Dann hat man allen Grund zur Freude. Und dann kommt es, diese Freude von ganz von allein. Deshalb, wenn du in die neue Woche gehst, in das, was vor dir liegt, dann nimm diesen Blick mit. Wenn du das Gefühl hast, Gott sagt gerade auf deine Gebete viel zu oft, einen kurzen Augenblick bitte, und der Augenblick ist dann vielleicht manchmal auch ganz schön lang, dann sei nicht enttäuscht, weil du meinst, er hätte sich von dir abgewendet, sondern erinnere dich an das, was nach dem kurzen Augenblick kommt, dass da ganz viel wartet und ganz viel Verheißung für dich da ist. Erinnere dich an das Kreuz und an den Regenbogen und daran, dass Gottes Gnade größer ist als alles andere, dass der Bund seines Friedens alles überdauert. Amen.